Korbleger, ein Basketball-Podcast für Kids. Herzlich willkommen zum vierten Teil von Korbleger, einem Basketball-Podcast für Kids. Mein Name ist Emil und ich bin euer Gastgeber. Setzt euch hin und macht's euch gemütlich. Für die nächste Zeit geht es nur um Basketball und ich habe viel zu erzählen. Meine erste Saison ist schon zu Ende. Wir haben unser letztes U10-Spiel am Sonntag gehabt. Und wir haben verloren. Das war doof. Aber die anderen waren wirklich besser. Wir sind Vierter von 5 Mannschaften geworden. Wir hatten 8 Spiele und haben 3 von denen gewonnen. Ich fand unsere Saison gar nicht so schlecht. Aber zum Glück spiele ich ja weiter noch in der U12 von SC Westfalia Kinderhaus. Dort sind wir momentan Zweiter. Und ich hoffe, es bleibt auch so bis zum Schluss. Die Mannschaft auf Platz 1 ist TV Jahn Rheine. Am Sonntag haben wir nur knapp gegen sie verloren. Deswegen hoffe ich, dass wir weiterhin noch oben mitspielen können. Ich berichte euch, wie es am Ende ausgegangen ist. Aber die Saison geht noch bis Ende Mai. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass ich vom DBB eingeladen wurde. Daraufhin bin ich mit meinem Vater nach Hagen gefahren. Getroffen habe ich mich mit Tim Brenches und Matthias Sonnenschein. Tim Brenches ist beim DBB für den Mini-Basketball zuständig. Das sind alle Altersklassen bis zur U12. Matthias Sonnenschein arbeitet bei der BBL. Er ist dort zuständig für die Nachwuchsentwicklung und die Nachwuchstrainerausbildung. Eigentlich haben die beiden mich eingeladen, weil sie mich interviewen wollten. Diese Chance habe ich genutzt und ihnen auch ein paar Fragen gestellt. Ihre Fragen an mich könnt ihr bald in ihrem Coach-to-Coach-Podcast hören. Und was ich von ihnen wissen wollte, hört ihr jetzt. Danke, dass ihr mit mir den Podcast macht.
Sehr gerne.
Stellt euch doch mal vor.
Ich bin Matthias Sonnenschein, arbeite bei der BBL zurzeit. Bin verantwortlich für Sport- und Nachwuchsentwicklung und mein Hauptprojekt ist die Trainerausbildung.
Okay. Ja, ich bin Tim Brenches, ich bin beim Deutschen Basketballbund im Jugendsekretariat zuständig für den Bereich Breitensport, Mini-Basketball, Kinder- und Schulsport.
Habt ihr selber früher Basketball gespielt?
Jetzt guckt Tim mich an, aber er glaubt, dass ich richtig gut war. Das stimmt natürlich nicht. Ich war vor allem berüchtigt für meinen harten Ellbogen bis in die Regionalliga und ein bisschen Pro B, aber gespielt habe ich nicht. Der Trainer ist heute einer meiner besten Freunde, von daher sehe ich es ihm nach. Ja. Es lag aber eher an mir und habe dann relativ früh mich entschieden, Trainer zu sein.
Das habe ich auch gemacht, allerdings nicht so hoch. Ich habe auch nur bis zur Landesliga gespielt selber. Heute reicht es dann nur noch für die Kreis- oder Bezirksliga, aber ich spiele tatsächlich auch immer noch, wenn ich Zeit dafür habe.
Da hast du mir was voraus, Tim.
Ja, weniger Freizeit.
Was ist für euch das Tollste am Basketball?
Es ist ein Mannschaftssport und das macht es eigentlich aus. Also wenn ich in meinen Freundeskreis gucke und das wie Basketball meinen ganzen Werdegang, meinen ganzen Lebenslauf so beeinflusst hat, dann sind nahezu alle meiner guten und langjährigen Freunde Basketballer oder Basketballerinnen. Auch meine Frau habe ich da kennengelernt. Insofern hat es auch familiäre Auswirkungen gehabt direkt für mich. Ich mag halt einfach dieses Mannschafts- und dieses Vereins-Zusammensein, dass halt eben Sport mehr ist als nur zusammen sich bewegen, sondern auch eine soziale Komponente hat. Und das finde ich beim Basketball halt sehr angenehm, auch im Vergleich zur ein oder anderen Sportart, sondern es ist für mich halt einfach ein sehr, sehr dynamischer Sport, der sportlich attraktiv ist und wo man halt auch einfach Leute trifft, mit denen man dann auch in seiner sonstigen Freizeit Zeit verbringen möchte.
Ich bin geschwommen ganz lange, bis ich 14 war tatsächlich. Und auch ziemlich viel und mit 2-mal am Tag Training. Deswegen habe ich nie verstanden, wenn die Jungs dann gesagt haben, hey Coach, können wir heute mal frei machen, wir trainieren zu viel. Für mich war irgendwie 2-mal am Tag Training normal. Hatte aber irgendwann die Schwimmer, mögen es mir verzeihen, die Schnauze voll vom Kacheln zählen. Die reden nämlich nicht mit einem. Und habe dann samstags morgens um 9 war einmal die Woche Training bei uns in der Halle, im kleinen Dorfverein, mit einem super Jugendtrainer damals Training machen dürfen. Und die Mannschaft war cool, die Jungs haben mich gleich aufgenommen und dann hat mich dieser, wie Tim schon sagt, Mannschaftsgeist einfach gepackt. Und dann ging das relativ schnell. Also wir haben quasi den Verein neu gegründet, sind nachher bis in die Oberliga aufgestiegen. Ich habe dann relativ früh meine Trainerscheine gemacht und bin immer dabei geblieben. Und dann kam tatsächlich auch nur ein Vereinswechsel, der ging dann nach Rhöndorf. Und da war ich dann nochmal 8 Jahre und Jetzt bin ich mit der Liga und habe nicht mehr meinen Teilnehmerausweis. Das mag mir Tim jetzt nachsehen.
Das ist natürlich ein Skandal.
Wie seid ihr zum DBB gekommen?
Durch Zufall. Also ich habe komme ja wie du aus Münster, habe damals von der D-Jugend an beim UBC gespielt und habe mit 15, 16 meine Trainergrundausbildung auch schon gemacht und habe immer bei so organisatorischen Sachen geholfen, bei den Heimspielen der ersten Mannschaft, beim Streetball und habe mich immer schon für dieses Thema Veranstaltungen organisieren interessiert. Und irgendjemand war in Hagen bei der Marketinggesellschaft bei uns hier, die damals die Streetball-Tour organisierte und hat sich daran erinnert, dass es mich in Münster gibt, als er Hilfe brauchte und hat mich dazugeholt. Und dann ging das so nach und nach, als Studentenjob, dann als Praktikum, dann als Teilzeitjob. Dann irgendwann hatte ich das große Glück, dass mit meinem Studienabschluss die ING DiBa damals einstieg mit großen Jugendprojekten, die ich dann übernehmen konnte. So dass ich dann von der Uni direkt quasi in der Marketinggesellschaft des DBB einsteigen konnte. Und 2008 hat mich dann der Verband aus seiner Marketinggesellschaft in den Verband selber geholt und ich habe dann angefangen, im Jugendsekretariat zu arbeiten.
Tja, bei mir ist das eine Fangfrage, weil ich war zwar mal beim DBB, allerdings nie festangestellt, sondern nur als Honorarbundestrainer, Co-Trainer besser gesagt. Das ist aber schon ein bisschen her. Da bin ich hingekommen, weil ich, glaube ich, einfach jung als Trainer viel gemacht habe schon, B- und A-Lizenz, Landesverband, JBL-Headcoach in Bonn-Rhöndorf, Co-Trainer, zweite Liga gemacht und habe dann da mit dem Harald Stein einen ganz tollen Menschen kennengelernt, der damals der Bundestrainer war von der U18 und der mich gefragt hat, ob ich nicht Lust habe, mal mit ihm das zusammen zu machen. Im ersten Jahr mit Harald Stein und Sebastian Gleim, das ist der Coach von Crailsheim jetzt, haben wir das zusammen gemacht. Dann im Jahr drauf mit Markus Klusemann, mittlerweile in den USA und mit Erik Detlef das dritte Jahr und dann bin ich zur Liga gewechselt, also jetzt gar nicht mehr DBB-lastig, sondern jetzt Profiliga quasi und da war für mich einfach das Spannende, mal aus der Trainerschiene raus, organisational das Ganze zu entwickeln, zu schauen, wo man der Struktur noch helfen kann. Ich fand das Thema Trainerausbildung spannend, weil ich glaube, da liegt noch ganz viel Potenzial drin, was wir noch nutzen können, was wir hier auch gemeinsam machen mit Tim, da bin ich immer ganz happy, dass wir das alle mit zusammen hinkriegen und das ist tatsächlich so entstanden, weil ich habe damals die Pro B in Rhöndorf gemacht und da war klar, dass das nicht weitergeht. Und dann hat mich der Jens Staudenmeier, also mein jetziger Chef, angesprochen, ob ich mir das nicht vorstellen kann. Cosmos Coach war ich übrigens bei der Nationalmannschaft auch mal. Also,
cool.
Den kenne ich.
Und was kümmert ihr euch alles beim DBB?
Ja, also es ist alles, was so modern mit Graswurzel, mit Grassroots umschrieben wird. Also vom Kitasport angefangen, also wie können wir Vereinen helfen, Angebote auch schon für die U6 zu machen, was auf jeden Fall eine Zukunftsaufgabe noch ist. Da sind wir noch nicht so weit, wie einige Standorte schon sind. Ganz viel das Thema U8, U10, U12. Also du spielst ja selber auf niedrige Körbe inzwischen. Da haben wir lange für gekämpft, dass das jetzt endlich so ist in Deutschland. Und das ist auch noch nicht fertig. Da haben wir noch einen Weg zu gehen, bis wir das wirklich flächendeckend haben. Also dieses ganze Thema Mini-Basketball ist eins meiner Hauptthemen. Also alles, was sich bis zur U12 abspielt. Dann alles, was Kooperation, Schule und Sportverein ist. Also wie schaffen wir es, Kinder aus Schul-AGs in unsere Vereine zu bringen? Was für neue Ideen gibt es aber auch, wie Schulen und Vereine zusammenarbeiten können? Grundschulligen oder Grundschulwettkämpfe, was kann man da machen, wie kann man Basketball attraktiv in Schulen bringen, wie kann man auch mehr Lehrerinnen und Lehrern helfen, Basketball sich zuzutrauen, im Unterricht zu machen und auch gut anzubieten, sodass es den Kindern auch Spaß macht entsprechend. Dann hat man natürlich in einem Verband so ein paar strukturelle politische Aufgaben auch, also bestimmte Tagungen, bestimmte Gremien, mit denen man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man auch Expertise einsammelt natürlich, weil da halt Fachleute sitzen, die ehrenamtlich für uns arbeiten und die aber in ihren Berufen Kenntnisse haben, die uns dann bei uns im Sportverband helfen. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der in der Verbandsarbeit immer da ist. Und dieses große Thema Breitensport, also welche Zielgruppen können wir noch mit Basketball erreichen? Ältere Menschen, Mädchen. Das Thema Inklusion wird immer wichtiger. Also gibt es Spielformen, wo Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam Basketball spielen können? All diese Themen, die sich so im Breitensport, wie wir das so zusammenfassen, abspielen, das ist alles so mein Bereich mit einem großen Schwerpunkt halt für die Kinder und Jugendlichen.
Bei mir ist es so, ich habe im Prinzip zwei Arbeitsfelder. Das eine ist alles, was mit dem Profibereich zu tun hat. Das ist bei mir zum Glück relativ klein. Da bin ich vor allem für das Thema Spielervermittler verantwortlich und alles, was so Richtung Quotierung, also deutschen Quote, sportliche Entwicklung, Spielstil, also diese Themen, die so ein bisschen übergeordnet sind, angeht, das mache ich mit meinem Chef gemeinsam und bin selber hauptverantwortlich für eigentlich alles, was der deutsche Basketball-Ausbildungsfonds macht. Das ist ein Verein, den haben alle drei Profiligen im männlichen Bereich gegründet, also Pro B, Pro A und BBL. Oder gegründet hat den BBL, mittlerweile sind aber alle Clubs von den drei Ligen mit da drin. Und es ist im Prinzip ein Club oder ein e.V., in den die Clubs alle einzahlen, um damit Nachwuchsprojekte zu fördern. Und da sind wir im Bereich Mini-Trainer-Offensive mit dem DBB gemeinsam unterwegs, haben noch eine eigene Trainerausbildung, die über 3 Jahre geht. Stipendien quasi für Deutschlands hoffnungsvollste Jugendtrainer, sage ich jetzt mal, oder interessierteste Jugendtrainer aus unseren Vereinen. Da gibt es ein Zertifizierungsprogramm, also ein Qualitätsmanagement der Clubs, der Nachwuchsstandorte und auch 1000 andere Kleinigkeiten. Jetzt den Matthias Grote Award ausgeschrieben. Das ist ein Trainer Award, der jetzt dieses Jahr vergeben worden ist, zum dritten Mal schon. Also das sind so die Themen. Das ist eine Menge zu tun. Und letztes großes Projekt, was der Ausbildungsfonds macht, sind Ausbildungsprämien. Das heißt, die Clubs, die Bundesligaspieler ausbilden, bekommen über die Zeit, in denen die Spieler in der Bundesliga spielen, nachher Geld ausgeschüttet. Aus den Mitteln der anderen Clubs quasi. Also eine Belohnung dafür, dass sie gute Jugendarbeit im Leistungssport gemacht haben.
Was ist das Schönste an eurem Beruf?
Naja, wir haben den Luxus, dass wir unser Hobby und unsere Leidenschaft zum Beruf machen konnten, obwohl wir beide nicht gut genug spielen können, um davon zu leben. Das ist eigentlich im Wesentlichen schon das. Also auch wenn es natürlich, Matthias hat es gerade gesagt, es sind viele kleine Sachen, es ist viel Arbeit. Wir sind natürlich immer zu wenig Leute im Sport, die viele, viele Aufgaben bearbeiten, viele, viele Themen. Und es ist immer viel zu tun, aber man weiß halt immer, warum und wofür man das macht, weil wir immer davon überzeugt sind, dass wir halt für eine gute Sache arbeiten, dass wir für unseren Sport arbeiten, dass wir dafür arbeiten, dass mehr Kinder und Jugendliche oder generell mehr Menschen Zugang und Spaß an unserem Sport finden und der Sport dementsprechend auch dann eine positive Wirkung auf sie hat, sodass wir halt auch immer eine Zufriedenheit haben können mit dem, was wir da tun. Das ist, glaube ich, der zweite Luxus neben der Tatsache, dass es halt eigentlich unser Hobby ist und was wir auch in unserer Freizeit machen, wo wir uns auch so für interessieren. Natürlich ist es auch Arbeit dann an der einen oder anderen Stelle, aber es ist halt auch ganz viel Leidenschaft und eigenes Interesse, was da einfach dazugehört und was es dann halt auch ausmacht, weil wir halt auch ganz viele Begegnungen haben mit Menschen, die uns selber interessieren, die wir selber spannend finden, seien es Trainerinnen oder Trainer oder Menschen aus der Wissenschaft oder aus anderen Nationalverbänden auf internationalen Veranstaltungen. Wir treffen sehr, sehr viele spannende Menschen und haben sehr, sehr viel Möglichkeit zum Austausch. Und das, ja, das sind, glaube ich, so die drei Sachen, die es im Wesentlichen ausmachen und die es halt auch immer spannend und abwechslungsreich halten.
Ich würde mich fast anschließen, bis auf eine Kleinigkeit. Ja, wir können immer mehr Leute gebrauchen, aber ich glaube, gerade deshalb macht es Spaß, weil die da sind, wissen, dass sie im Zweifelsfall auch ein bisschen mehr tun müssen. Und somit hast du als Team, also als Arbeitsteam, immer ein Ziel, für das du arbeitest. Du brauchst dich nicht darauf ausruhen, irgendwie von 9 bis 5 bist du da und dann gehst du wieder nach Hause, sondern es haben alle Bock auf das, was sie machen und geben auch ein bisschen mehr rein, als das vielleicht in anderen Jobs ist. Und ich kann Tim auch abends um 10 noch eine WhatsApp schreiben und krieg noch eine Antwort, wenn wir was haben, was wir gerade wieder entwickeln wollen. Dann kriege ich trotzdem noch eine Antwort. Das wäre, glaube ich, in den meisten Jobs eher nicht so.
Was macht ihr, damit mehr Kinder Basketball spielen?
Wir reden über Basketball. Das ist, glaube ich, das große gemeinsame Anliegen, was die Ligen und der Verband und auch die Nachwuchsliga, die Damenliga, was alle Basketballorganisationen gemeinsam haben. Wir müssen mehr über Basketball reden. Wir müssen Basketball aus den Sporthallen rausholen. Wir müssen Basketball sichtbar machen. Und damit halt gerade mehr Kinder anfangen, müssen wir Basketball für mehr Kinder erreichbar machen. Das heißt, die kleineren Bälle waren der erste Schritt, die niedrigen Körbe sind der zweite Schritt. Jetzt ist es halt auch möglich, dass Anfänger und Anfängerinnen in die Hallen kommen und in ihrer ersten Schnupperstunde mit dem Ball einen Korb werfen können und nicht nur mit dem Ball vielleicht mit viel Glück an den Ring kommen können. Diese Erfolgserlebnisse, die dann halt auch schon 6-7-Jährige haben können, sind unserer Meinung nach sehr, sehr wichtig und ermöglichen halt auch viel mehr Kindern den Zugang zu unserem Sport mit viel mehr Spaß und dann bleiben sie halt auch dabei und haben eine positive Erfahrung beim Ausprobieren Und gleichzeitig ist es wichtig, dass Basketball in den Schulen noch stärker wird, dass Basketball im Unterricht auftaucht, dass wir Lehrkräfte begeistern, dass sie Basketball in einer attraktiven Art und Weise vorstellen und halt auch auf eine spielerische Art und Weise vorstellen, sodass es den Schülerinnen und Schülern Spaß macht und sie Basketball positiv kennenlernen und nicht als Unterrichtsfach. Und es ist natürlich wichtig, dass wir in der Spitze Top-Spieler und Top-Spielerinnen haben. Wir haben bei den Männern so viele NBA-Spieler wie noch nie. Unsere Frauen sind im 3x3-Bereich gerade an der Weltspitze. Also wir haben spannende Nationalteams, wir haben Spielerinnen und Spieler, die international unterwegs sind. Da ist es natürlich genauso wichtig wie jetzt auch zum Beispiel in der BBL, dass die deutschen Spieler vorgestellt werden, dass wir darüber berichten, dass wir zeigen, wo der Weg hinführen kann für deutsche Sportlerinnen und Sportler in die Spitze. Und das alles muss halt so ein bisschen ineinander greifen. Wir müssen halt Kommunikation und eben den Zugang zu unserem Sport und eben natürlich die Spitze, den Hochglanzbereich in Anführungszeichen, wie wir ihn nennen, das alles muss zusammenpassen und das alles gemeinsam Hand in Hand führt dann nach und nach dazu, dass wir als Basketball in der Form weiter wachsen, was wir ja aktuell tun. Also gerade im Nachwuchsbereich haben wir jetzt auch nach Corona schon wieder oder jetzt zum jetzigen Zeitpunkt von Corona deutlichen Zuwachs wieder im Mini-Basketball-Bereich. Und wir haben so viele Mitgliedschaften in den Basketballvereinen wie noch nie bisher. Das heißt, wir wachsen langsam und solide und stetig aber. Und natürlich geht da immer mehr. Und das ist ja auch unser Bestreben, dass wir neue Wege finden, dass wir neue Ideen generieren, wie wir Basketball inszenieren können, wie wir Basketball kommunizieren können, um halt mehr Leute dafür zu erreichen.
Ich würde sagen, wir suchen den Superspreader und machen ihn noch ansteckender. Also wir suchen quasi Trainer, die Bock haben, mit Kindern in der Halle unterwegs zu sein und die eine Bereitschaft haben, noch besser zu werden in dem, was sie tun, und dabei wollen wir ihnen helfen. Ich glaube, jeder Trainer, den wir erreichen, finden und der versucht, besser zu werden, ist eine Chance, wieder mit 50 anderen Kindern oder vielleicht sogar 100 anderen Kindern in Kontakt zu treten und damit die Sportart größer zu machen. Und ich finde, für mich gibt es eigentlich nichts Cooleres, als in eine Halle zu kommen, wo die Eltern eben nicht am Rand stehen und pöbeln und lauf schneller und scheiß Schiedsrichter, sondern wo eine gute Stimmung ist, wo alle für die Sache arbeiten, wo alle Spieler die Freude in den Augen haben, der Coach positiv ist. Das ist das, wofür ich in die Halle komme, was ich sehen möchte. Und ich glaube, das sind die Trainer, die wir suchen. Und da gibt es große Vorbilder, mittlerweile zum Glück sogar im Profibereich. Und damit kann sich, glaube ich, jeder Trainer auch was abschauen mittlerweile.
Wo kann ich mich melden, wenn ich meine Nationalmannschaft spielen will?
Da geht es im Sport wie in der Politik über die Bundesländer in Deutschland. Das heißt, wenn du jetzt in deinem Verein ein herausragender Spieler bist, wirst du eingeladen oder bekommst die Möglichkeit, in NRW zu einer Sichtung zu fahren, zu einer sogenannten, also ein Probetraining, wo dann die Landestrainer oder auch mal schon erste Bundestrainer zu Besuch sind und sich das Ganze angucken. Und dann werden Landesauswahlmannschaften gebildet, die dann sich einmal im Jahr treffen in unserem Olympiastützpunkt im Heidelberg zum sogenannten Bundesjugendlager. Immer ein bestimmter Jahrgang, der sich dort trifft, Jungs und Mädels. Und da schauen sich dann die Bundestrainer an, welche Talente aus den Bundesländern da zusammenkommen und machen so eine erste Vorauswahl dann für die Förderprogramme in Richtung der Nationalmannschaft. Also wir haben erste Maßnahmen im U15-Bereich. Das ist dann noch nicht eine offizielle Nationalmannschaft, sondern eine Auswahl, die aber halt auch schon Turniere spielen, auch schon wirklich zum Beispiel den Nordsee-Basketball-Entwicklungscup spielen, wo sie dann mit den Niederlanden und Dänemark und Schweden, glaube ich, Turniere spielen. Und ab der U16 ist es dann tatsächlich eine offizielle Nationalmannschaft, die dann auch Europameisterschaften spielt und wirklich dann gemeinsame Lehrgänge macht regelmäßig und wo dann auch ein fester Kader ist, der dann von den Bundestrainern entsprechend auch begleitet wird. Das heißt, wenn deine Trainerinnen und Trainer der Ansicht sind oder du selber der Ansicht bist, es ist Zeit, dich mal zu zeigen, gehst du zu so einem Sichtungslehrgang im WBV, also dem Landesverband in Nordrhein-Westfalen, und spielst da mal vor. Und wenn die das dann genauso sehen, dass du so gut bist, dann werden sie dich entsprechend weiterempfehlen. Und dann kommst du von der Landes- auf die Bundesebene, wenn du dann entsprechend das Alter erreicht hast.
Ich würde es anders beantworten. Du musst dich bei dir selber melden, weil du musst trainieren. Du musst vielleicht auch noch eine andere Sportart ausprobieren und nicht nur Basketball machen, weil das sind so die wissenschaftlichen Ergebnisse. Wer nur Basketball spielt und nichts anderes gemacht hat, hat auch nicht so hohe Chancen, irgendwann mal nach oben zu kommen. Und das Dritte, was ich dir mitgeben würde, ist Geduld. Also es ist total egal, ob du jetzt, also die Landestrainer mögen es mir verzeihen, aber es ist total egal, ob du jetzt Landesauswahl spielst, ob du U15 Nordseecup spielst oder ob du U16 Nationalmannschaft spielst. Du hast die Gefahr, wie du Nationalspieler wirst. Das kann helfen. Das sind auch gute Trainings, die du da bekommst bei super Trainern. Aber es kann auch sein, dass du erst beim A-Kader irgendwann auftauchst und dann um die Europameisterschaft der Männer spielst und hast vorher nie in der Europameisterschaft gespielt. Wir haben am Montag mit dem Papa von Franz und Moritz Wagner einen Podcast aufgenommen. Der hat gesagt, beide Jungs haben eine Europameisterschaft verpasst, aus Verletzungsgründen. War damals für die Jungs total schlimm, aus seiner Sicht als Papa. War es traurig, aber war es in Ordnung, weil die sollten ja später mal gut sein und nicht in der U16 oder der U18. Also ein Stück weit auch arbeiten fürs Ziel, viel ausprobieren und die Geduld behalten. Die Kaderstruktur hat Tim gerade super erklärt. Also
genau, das ist, der klassische Weg, in Anführungszeichen, aber es gibt natürlich auch immer Spielerinnen und Spieler, die halt quer einsteigen oder die halt später erst dazu kommen oder die dann, ohne in Jugendnationalmannschaften gewesen zu sein, am College waren zum Beispiel und dann auf erst den Sprung schaffen in den A-Nationalmannschaftskader. Aber der klassische Weg ist der über die Auswahlmannschaften, aber es gibt halt immer mehr Spielerinnen und Spieler, die es halt auch eben, so wie Matthias es dargestellt hat, die es halt eben durch einfach eigene Motivation, eigene Arbeit und individuelle Entwicklung schaffen, dann, wenn sie volljährig sind, wenn sie erwachsen sind, oben in der Spitze anzukommen.
Das war der erste Teil des Interviews. Den zweiten veröffentliche ich in meinem nächsten Podcast. Wir haben uns aber nicht nur gegenseitig interviewt. Sie haben mich auch rumgeführt und mir gezeigt, was der DBB alles macht. Und für meine Ballsammelaktion haben sie mir 18 Bälle geschenkt. Das war wirklich sehr großzügig. Vielen Dank nochmal an Tim, Matthias und den DBB. Und ich habe noch was Cooles geschenkt bekommen. Das habt ihr vielleicht schon im Bild zur Folge gesehen. Es war ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft mit Unterschriften von allen Spielern. Das hängt jetzt in meinem Zimmer und sieht sehr cool aus. Apropos Nationalmannschaft. Wer von euch geht denn auch zur Europameisterschaft in Deutschland? Ich gucke mir am 3.9. in Köln gleich 3 Spiele an. An dem Tag werde ich folgende Mannschaften sehen. Bosnien und Herzegowina, Litauen, Slowenien, Ungarn und Deutschland. Das Coolste wäre, wenn Luka Doncic fit ist und an dem Tag auch spielt. Aber besser wäre es natürlich, wenn Deutschland auch gewinnt. Bis dahin gucke ich mir aber weiter die BBL an. Bei Alba läuft es weiterhin richtig gut. Das bleibt hoffentlich auch so, denn in den Osterferien mache ich ein Basketballcamp in Berlin und gucke mir endlich auch ein Heimspiel von Alba an. Eventuell finde ich in Berlin auch einen coolen Gesprächspartner. Das werdet ihr aber erst später erfahren. Hier noch ein Spezialtipp für alle Fans der BBL. Am 4.6. spielt Ricky Pauling sein Abschiedsspiel in Oldenburg. Wenn wir Karten kriegen, sind wir auf jeden Fall dabei. Und das war's jetzt auch schon mit dem vierten Teil meines Podcasts. Macht's gut, euer Emil.